Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Hallo liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen. Heute bei mir zu Gast Buchautor Werner Beetz und wir reden über geheimnisvolle Kräfte an ungewöhnlichen Orten. Unter anderem sprechen wir über Achteckkapellen im Odenwald, denen mysteriöse Kräfte zugesprochen werden. Sogar Zeitanomalien sollen dort schon beobachtet worden sein. Die Architektur dieser von Templern erbauten Achteckkapellen gibt uns bis heute so manches Rätsel auf. Und genau diesen Rätseln ist Werner Beetz auf der Spur. Viel Spaß. Achteckkapellen, geheimnisvolle Kräfte und Templer. Nee, erst hast du mir geschickt, Achteckkapellen im Odenwald. Dann habe ich mir gedacht, das klingt ein bisschen langweilig. Dann habe ich gelesen, Achteckkapellen, geheimnisvolle Kräfte und die Templer. Dann klingt schon wieder interessanter für mich, wenn ich dann schon wieder die Templer im Spiel sind.
Es geht auch nicht nur um diese Kapellen im Odenwald. Ich hatte dir ja geschrieben, ich habe sonst nichts darüber. Ich habe aber in dem Buch Portale, da habe ich über Orte geschrieben. Es geht auch nicht nur um die Kapellen. Also ich kann dir auch noch andere Dinge dann nachher erzählen, wo Ähnliches passiert. Mhm. Und es geht um diese Kräfte, die offenbar den Templern oder sogar schon Menschen viel, viel früher bekannt waren. Mhm.
Also die Achteckkapellen im Odenwald. Was macht denn diese Achteckkapellen im Odenwald so besonders?
Das ist, im Odenwald sind wir da gestoßen auf diese St. Achatius-Kapelle. Wir sind darauf gestoßen, weil wir eine Veröffentlichung gefunden haben, da stand, dort werden heute aktuell noch Zeitanomalien beobachtet oder es wird davon berichtet. Und das sind Dinge, Zeitanomalien, die wir auch im Zusammenhang mit unserer Portalforschung erkunden. Und da dachten wir, nun, wir fahren mal in den Odenwald, das ist nicht weit von uns. Und schauen uns das mal an, machen mal eine kleine Tour, paar Tage, weil wir da gleich mehrere auf dem Schirm hatten. Und dann kamen wir dahin. Wir wussten, es ist eine Templerkapelle. Und alleine die Bauweise war schon sehr markant. Diese Kapelle bestand aus drei Achtecken. Also ein dreifach achteckiger Grundriss. Das Schiff der Kapelle. Dann die Apsis. Und dazwischen, wo unten in der Kapelle der Altar stand, da befand sich dann oben drüber ein achteckiger Turm.
Und diese Kapelle hat die auch, ich habe gesehen von außen, ich weiß nicht, ob das jetzt die war, die du beschreibst, die ich in deinem Video gesehen habe, das du mir geschickt hast, Achteckkapellen im Odenwald, da waren außen auch eingemeißelt im Stein Figuren und ich glaube sogar Schriften.
Ja, das ist richtig. Das war diese Achatius-Kapelle. Ja. Möglicherweise hast du auch noch eine andere gesehen. Aber diese Achatius, die hat auch Schriften, Figuren. Diese Kapellen, die gehen auf die Templer zurück. Das sind Templergründungen. Wir werden dem auch noch mal nachgehen. Möglicherweise dieses Jahr, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Denn dort in diesem Bereich Richtung Würzburg, da gibt es noch weitere Achteckkapellen, beziehungsweise noch weitere Templerkapellen. Und dem wollen wir noch mal ein bisschen auf den Grund gehen, warum es gerade in dieser Ecke so eine Ansammlung von Templerkirchen gibt. Und wir wollen natürlich auch die anderen noch auf diese Phänomene hin untersuchen. Denn die Überraschung haben wir dann dort erst erlebt, als wir drinnen waren und haben unsere Geräte ausgepackt. Messgeräte ganz einfacher Art. Wir haben also zunächst die elektromagnetischen Impulse im niederfrequenten Bereich, die haben wir gemessen und die waren erwartungsgemäß vorhanden, aber nicht sehr markant.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Für was genau ist diese Untersuchung jetzt speziell, von der du redest? Also was genau erhofft man sich von so einem Test, von so einer Untersuchung?
Das sind Energien, die insbesondere entweder an Bergen oder aber auch an markanten historischen Orten, die eine lange zurückliegende Bedeutung haben. Da werden die festgestellt. Wir sind mit dieser Forschung noch nicht am Ende. Wir können also noch nicht erklären, in welchem Zusammenhang die genau stehen. Das wollen wir auch dieses Jahr noch weiter ergründen, denn wir wollen unsere Messpalette, das Spektrum noch erweitern in andere Frequenzbereiche, weil wir jetzt erfahren haben und ja im Zuge der Forschung darauf gestoßen sind, dass auch andere Forscher in dem Bereich der Wellen hier Messungen vornehmen. Und zwar auch in den Bereich der ganz kurzen Wellen. Wir sind ja jetzt im Bereich der ganz langen Wellen. Und weil wir den kurzwelligen Bereich ausgenommen haben, wir haben gesagt, da ist einfach zu viel los. Da gibt es zu viele Störungen. Das geht ja dann von Radio, Rundfunk, Telefon bis hin zu WLAN, ja, Handynetze und so weiter, bis hin zu dem Mikrowellenbereich. Aber der scheint offenbar sehr interessant zu sein. Deshalb wollen wir das ausweiten. Das haben wir jetzt durch die Forschung bei der Skinwalker Ranch in Amerika, sind wir drauf gestoßen. Und auch an Orten, das habe ich jetzt gerade ganz aktuell gesehen, an Orten, die ähnlich sind wie die, die wir in Europa erforschen, zum Beispiel an Dolmen, den wir vor 2 Jahren in Südfrankreich untersucht haben, mit diesen Wellen, mit diesen langwelligen Messungen. Da gibt es einen ähnlichen Dolmen in USA und der Giorgio Tsoukalos hat es in der Ancient Aliens Folge, hat er das gebracht, hat den gezeigt und sagte, dass sie dort eben diese Energien auch im elektromagnetischen Bereich gemessen haben. Das fand ich also total spannend, weil das erste Mal war, dass ich hörte, dass andere Forscher auch noch auf einem anderen Kontinent ein ähnliches Bauwerk untersuchen und zu gleichen Ergebnissen kommen.
Ich möchte ein bisschen näher auf diese Energien eingehen, die ihr messt. Von was reden wir da? Was sind das für Energien? Was bewirken
wir
diese
reden,
Energien?
Wir reden jetzt im Moment von Impulsen im kurzwelligen elektromagnetischen Bereich. Diese Impulse, sagen wir anders, Wellen, Funkwellen in diesem Bereich gibt es heute noch. Es gibt Sendeanlagen, die in dem Bereich funken und das sind eigentlich ausnahmslos militärische Anlagen, weil das eine Frequenz ist, die Wasser durchdringt. Das heißt, es sind Anlagen, die den Funkverkehr mit U-Booten aufrechterhalten. Das ist eigentlich die einzige praktische Anwendung heute noch. Gut, nimmt man mal die andere Anwendung raus. HAB zum Beispiel arbeitet auch in dem Bereich und man weiß nicht so recht, was da überhaupt erforscht und gemacht wird. Da sind wir jetzt auch drauf gestoßen, auf diese Anlagen. Aber sag mal, es gibt hier diese Funkwellen. Und wir wollten einfach überprüfen, wir kamen so darauf, wir wollten überprüfen, weil diese Funkwellen auch recht labil sind, ja, instabil, weil das eben lange Wellen sind, niedrige Frequenzen. Und die powern ja nicht so wie jetzt die ganz kurzwelligen. Da haben wir gesagt, vielleicht können wir, wenn es irgendwo Kräfte gibt, können wir die dadurch orten, dass diese Funksignale beeinflusst werden. War so eine Idee. Und bei unseren Erkundungen haben wir dann festgestellt, dass es da noch ganz andere gibt, nämlich dass in diesem Bereich nicht der Funkwelle, sondern in Form von Impulsen, dass die offenbar irgendwo entstehen. Wir wissen noch nicht, wo, es konnte uns auch noch niemand erklären. Ein Physiker, den ich mal gefragt hatte, der sagte, VLF-Wellen ist ja so eine ganz merkwürdige Sache, die entstehen einfach irgendwo. Also die Physiker wissen das, aber es kann dir kein Physiker erklären, warum die da entstehen. Dann haben wir später im Laufe der Jahre haben wir herausgefunden, dass zum Beispiel markante Berge wie der Untersberg, der durch seine Zeitanomalien und diese Dinge bekannt ist, dass der eine Art Aura hat, nämlich, dass diese Impulse nach allen Seiten abgestrahlt werden. Das war interessant, das konnten wir feststellen, denn elektromagnetische Wellen sind richtungsgebunden. Das heißt, die kommen von einer Antenne am Ort A und breiten sich von dort in alle Richtungen aus. Mhm. Wenn ich jetzt am Ort B stehe und drehe meine Antenne, was in unserem Fall eine Spule ist, dann muss ich die Spule natürlich in Richtung des Sendemastes drehen, dann habe ich den besten Empfang. Stelle ich die Spule quer dazu, ist im schlechtesten Fall bei schwachem Signal ist das Signal komplett weg, nicht mehr festzustellen. Deshalb kann ich feststellen, woher kommt dieses Signal. Mhm. Wir waren zunächst der Ansicht, das ist vielleicht, das läuft vielleicht von Nord nach Süd oder von Ost nach West und ist insofern richtungsgebunden, vielleicht auch an das Erdmagnetfeld gekoppelt. Aber dann haben wir festgestellt, das ist gar nicht der Fall, sondern beim Untersberg zum Beispiel kommt das an allen Seiten offenbar aus dem Berg heraus.
Mhm. Jetzt speziell diese Kapelle, von der du redest, die wurde jetzt gebaut von Templern?
Von den Templern, ja.
Weiß man, war das eine bekannte Persönlichkeit oder?
Ja, diese Kapellen, die haben natürlich ihre Gründungsgeschichte, ihre Gründungslegenden. Es waren oft dann wohlhabende, ja, sag ich mal, Tempelritter, mhm, die dort ansässig waren und die also dann diese Kapellen gebaut haben. Die waren ja auch als Kapellen, als Kirchen ursprünglich gedacht. Und ich glaube, das ist auch heute noch die Kirche des Dorfes, diese Kapelle. Ja? Bei anderen ist es nicht so. Zum Beispiel in Drückelte im Sauerland, da gibt es eine ganz anders konstruierte Kapelle, die aber wohl auch auf die Templer zurückzuführen ist und die auch andere Effekte zeigt. Die wird nicht mehr als Kirche benutzt. Das wäre auch, bei der wäre es ein wenig unpraktisch. Die hat nämlich insgesamt 16 Säulen auf kleinstem Raum. Also die hat nur einen Durchmesser von 12 Metern oder 8 Metern, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Aber da stehen 16 Säulen drin, die architektonisch und statisch überhaupt keinen Sinn ergeben, mhm, aber die einen anderen Sinn ergeben. Das haben wir bei unseren ersten Untersuchungen, da hatten wir die Messtechnik noch nicht. Und da haben wir dort aber eine ganz andere ganz andere Besonderheit bemerkt, nämlich mit der Rute. Wenn man mit der Rute geht in diesen Kapellen. Prügelte, ich mache jetzt also gerade mal, weiche jetzt gerade mal ab, weil das also noch öfter vorkommt. Prügelte hat einen äußeren Kranz von 12 Säulen. Wie gesagt, die statisch keinen Sinn ergeben. Wenn man nun mit der Winkelrute, die man ja in beiden Händen nebeneinander hält und die Kräfte, Erdstrahlung, Erdkräfte ja anzeigt, indem sich die beiden Ruten zusammenbiegen, ne, und überkreuzen. Jetzt geht man außen um diese Säulen herum und stellt fest, das sind offenbar 12 oder eben 6 Kraftlinien, die sich kreuzen. Nämlich an jeder Säule klappt die Rute zusammen. Mhm. Zwischen den Säulen geht sie wieder auseinander. An der nächsten Säule klappt sie wieder zusammen. Nun könnte man vermuten, okay, das sind klar 12 Säulen, also 6 Linien. Man trifft ja auf jede Linie zweimal, die sich hier kreuzen. Wenn man aber dann mit der Rute innerhalb dieser Säulen im Kreis läuft, also man geht nur 2 Schritte weiter und ist ein Stück weiter zum Zentrum dieser Kapelle und geht dann mit der Rute, und dann macht die etwas ganz anderes, dann klappt sie nämlich zwischen den Säulen zusammen, und wenn man an der Säule vorbeigeht, klappt sie auf. Mhm. Das heißt, diese Kraftlinien wurden offenbar durch diese Säulen, durch die Konstruktion versetzt, verschoben.
Oh, ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht der Meinung bist, dass diese Kapellen und wie die gebaut wurden, diese Kapellen, einfach, ob die ausgelotet haben, diese Kraftlinien, und die darauf gestellt haben? Oder ob die Gebäude selbst irgendwas damit zu tun haben mit den ganzen?
Ich denke beides. Aha. Über die Kapelle in Drügelde hat ein Radi ST, der hat da eine umfangreiche Untersuchung vorgenommen mit Ruten und hat festgestellt, da sind tatsächlich mehrere Linien, die sich da kreuzen, unter anderem auch eine Wasserader, die unter der Kapelle verläuft, die sich mit den Kraftlinien kreuzt. Also das ist schon ein ganz markanter Ort. Aber dass diese Linien nicht geradeaus weitergehen, sondern innerhalb der Säulen sich verschieben, das vermuten wir, dass das eine Folge der Konstruktion der Architektur ist. Denn das wiederholt sich bei anderen Templerkirchen und Kapellen, nämlich ganz markant. Da ist zum Beispiel, in Deutschland gibt es noch eine, die Matthias-Kapelle in Kobern-Gondorf an der Mosel. Die ist jetzt sechseckig und hat innen auch einen Säulenkranz. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, das musst du jetzt mal ausprobieren. Und prompt war genau der gleiche Effekt wie bei der Drügelder-Kapelle zu sehen.
Es heißt ja auch, dass die Erbauer dieser Kapellen wussten, wie sie diese Linien aufspüren.
Davon müssen wir ausgehen.
Weiß man denn diese Sache mit der Wünschelrute zum Beispiel, mit dem Rutengehen, wie lange gibt es das schon? Ist das bekannt?
Ja, das ist also eine ganz alte Wissenschaft. Mhm. Man geht davon aus, dass die Kelten schon diese Plätze aufgespürt haben. Ob sie nun Ruten verwendet haben, ich gehe fest davon aus, weil die Rute ist einfach ein ganz einfaches Mittel, um Muskulaturzuckungen, Bewegungen anzuzeigen, die man normal nicht sehen würde und die man selbst nicht spürt und auch nicht bewusst herbeiführt. Ja, es gibt ja in der Alternativmedizin, gibt es ja den Bereich der Kinesiologie. Und das hat also auch etwas damit zu tun. Das ist ja, da werden ja auch von dem Arzt oder von dem Heilpraktiker, Kinesiologen, werden ja auch Muskelreaktionen erfüllt, erspürt.
Ja.
Und man selbst spürt die auch. Ja? Ich habe das mal ausprobiert mit einem, der da am Pferd tätig war und ich dann da erstaunt. Sollen Sie mal probieren? Und sie zeigte mir das und ich dachte, ja, das funktioniert. Tatsächlich, ohne dass ich etwas dazu tue. Aber genauso ist es mit der Rute. Kannst du Leuten, die noch nie eine Rute in der Hand hatten, kannst du die geben, kannst erklären, wie sie sie halten müssen und dann funktioniert das. Habe ich schon gemacht. Und das war mit Sicherheit, ist das eine ganz alte Kunst, denn die, selbst die Kelten wussten von diesen Plätzen und ein ganz heftiger Kraftplatz zum Beispiel, den wir auch mal untersucht haben, ist ja in Chartres, der Standort der Kathedrale. Die Templerkirche oder die Kirche überhaupt, man sagt die Mutter aller gotischen Kathedralen oder wie man es auch immer tituliert hat schon, und die steht am Standort des größten oder des bedeutendsten keltischen Heiligtums der keltischen Zeit in Europa. Mhm. Da hat man die drüber gebaut. Und man vermutet oder sagt sogar oder weiß, dass dieser Dolmen, der das keltische Heiligtum markiert hat, dass der immer noch im Untergrund der Kathedrale vorhanden sein soll.
Das ist ja interessant. Habe ich schon gefragt, wann wurden diese Kapellen gebaut? Weiß man das ganz genau?
Ja, ja. Also die Bauzeit, die ist also recht eindeutig immer belegt, entweder durch Urkunden oder meist eigentlich durch Urkunden, weil das, wie auch im Fall Drückelde, da ist zwar nicht eindeutig belegt, dass es eine Templerkapelle ist, wie bei der Achatius-Kapelle oder in Matthias-Kapelle, da weiß man es. In Drückelde lässt sich das nur darauf zurückführen, dass die Erbauer auch auf Kreuzzug waren und im Umfeld der Templer angesiedelt waren. Mhm. Und daraus lässt sich das schließen. Und ich schließe es noch, ich sage, das bestätigt sich eigentlich durch diese Architektur, durch die Auswahl des Standortes und durch die Beeinflussung eben der Ruten durch die Architektur. Das ist mal typisch Templerkirche. Das haben wir bisher noch bei keiner anderen gesehen. Und ich sage immer, die Templer, die müssen damit auch experimentiert haben. Denn es gibt zum Beispiel in Frankreich, in den Pyrenäen, in Rieux-Minervois, da gibt es eine Templerkirche, die auch eindeutig den Templern zuzuschreiben ist. Die ist siebeneckig. Also nicht 8 oder 12 oder 6, sondern die hat 7 Ecken und auch 7 Säulen entsprechend innen mit dem gleichen Effekt. Und ich frage mich, was haben die da ausprobiert? Gut, die Frage nochmal nach der Bauzeit ist ganz klar Templerzeit. Das ist natürlich auch ein Beleg, wenn man feststellt anhand Urkunden und Niederschriften, dass eine Kapelle im 12. Jahrhundert erbaut ist, dann sollte man schon mal nachschauen, okay, wer hat die gebaut, wo stand er, war es vielleicht eindeutig ein Ritter des Templerordens oder war es eine Familie, die dem Templerorden nahestand, die den Orden unterstützt hat. Der Templerorden hat ja von seiner Gründung an ganz schnell sehr große Schenkungen bekommen, von wohlhabenden Familien, von adligen Familien, die also die Templer damit unterstützt haben. Und die hatten ja am Ende ein großes Vermögen, was sie aber auch zum Teil selbst erwirtschaftet haben später, denn es war ja auch eine Wirtschaftsmacht. Die Templer, es war das erste Bankenwesen in Europa, ja. Aber gut, darum geht es ja jetzt nicht, sondern wir interessieren uns eigentlich dafür, was haben die mit den Kapellen bezweckt, was haben die gemacht?
Das war eine Frage, ja.
Genau, anderes Beispiel, St. Salvaire, das ist auch in den Pyrenäen oberhalb von oberhalb von Alais-le-Bain. Die haben wir schon mehrfach untersucht. Da laufen durch die Kirche, das ist jetzt keine runde oder sechs- oder achteckige Kapelle, sondern das ist tatsächlich eine Kirche mit Seitenschiffen, die in Form eines Kreuzes wurde. Und wir sind mit der Route gegangen und haben festgestellt, aha, da kreuzen sich jeweils drei Kraftlinien in der Richtung und in der Querrichtung. Die kreuzen sich da drin. Später erst, ich glaube, es war ein Jahr oder zwei Jahre später, als wir wieder da waren, haben wir gesagt, mal schauen, wie die Kraftlinien sich außerhalb zeigen. Und da war es merkwürdigerweise in jede Richtung nur eine. Das heißt, es war eine Kraftlinie, die, oder zwei Kraftlinien, die sich am Standort der Kapelle kreuzen, aber durch die Architektur offenbar, durch die Kirche, die dort steht, verzweigen die sich in der Kirche in jeweils drei Linien und hinter der Kirche ist es wieder nur noch eine.
Was glaubst du denn jetzt, wie sich die Templer oder wer auch immer da drin was gemacht hat, sich diese Kräfte zunutze gemacht haben? Was der Sinn des Ganzen war?
Also wir haben darüber lange gerätselt, weil wir es uns nicht erklären konnten. Aber seit wir den Schwerpunkt auf unsere Portalforschung legen, haben wir den Verdacht, sage ich mal, bis jetzt, dass die Templer von den Portalen wussten. Mhm. Auch die Plätze danach ausgelegt haben. Wir würden gerne wissen, ob die Templer noch in der Lage waren, eventuell Portale zu nutzen. Also wirklich, ja, so utopisch es klingen mag, über Portale von einem Ort zum anderen zu wechseln. Zumindest müssen sie, sagen wir, davon gewusst haben, dass es das gibt. Und deshalb sagte ich auch vorhin, habe ich auch die Worte gewählt, die haben rumexperimentiert. Denn die Kirchen, jetzt sind wir wieder im Odenwald, da haben wir das also, nachdem wir das unsere Messungen nach und nach erweitern, haben wir dort was Verrücktes festgestellt. Zum ersten Mal sind wir drauf gestoßen am Untersberg. Ja, nochmal einen kleinen Abstecher nach Österreich. Da haben wir auch einen markanten Ort gesucht, eine kleine Höhle, die auch für Zeitanomalien bekannt ist. Und wir wussten nicht genau, wo die ist. Und ja, ist ja ganz einfach, wir suchen die GPS-Daten und gehen dann da einfach mit dem GPS-Gerät hin, durch den Wald. Und es muss uns ja dorthin führen, hat es aber nicht getan. Das war das Nixloch, sondern wir sind im Kreis herumgeführt worden. Das GPS sprang immer wieder um, bis plötzlich Sonja, die ja auch immer mit am Forschen, auf den Forschungstouren ist und auch Co-Autorin des Buches, die sagte, Werner, merkst du nicht, dass wir im Kreis laufen? Sag ich, du, ich hab jetzt so konzentriert auf das GPS geguckt, habe ich gar nicht drauf geachtet und guckst, ja, sag ich, hier waren wir schon mal. Und dann haben wir doch, weil ein Wanderer kam, der das Loch kannte, dann haben wir es gefunden und haben festgestellt, diese GPS-Daten, die dieses Loch hat, werden nicht angezeigt. Das heißt, die Angaben springen, man wird rundherum geführt. Zwei Tage später wollten wir das einer Gruppe vorführen. Wir waren wieder dort. Der typische Vorführeffekt, die Daten wurden exakt angezeigt. Mhm. Ist also nicht immer so. Okay. So, und jetzt gehen wir wieder zurück in Odenwald. Wir haben jetzt immer unser GPS dabei. Wir haben in dieser Achteckkapelle unser GPS eingeschaltet und hatten zwei Effekte. Zum einen hat uns das Gerät angezeigt, wir seien in Bewegung. Und zwar bis zu 27 Stundenkilometer.
Und in dem Moment wart ihr nicht in Bewegung, ihr wart...
Nein, wir saßen drin auf dem Stuhl.
In dieser Kapelle?
In der Kapelle.
Und wie lange wurde euch das angezeigt, dass ihr euch bewegt?
Das hat sich verändert. Das war mal mehr, mal weniger, dann gestoppt, dann fing es wieder an, eigentlich permanent. Und das GPS hat uns noch etwas angezeigt, nämlich einen Höhenunterschied. Die Höhenangabe hat sich verändert zwischen 212 und 260 Metern. Das heißt, 48 Meter Unterschied hat uns das angezeigt, während wir aber auf dem Stuhl saßen.
Sind das Werte, die du immer wieder neu ermessen konntest? Wenn du nochmal gemessen hast, war das wieder so oder hat das geschwankt?
Wir wollen das dieses Jahr nachprüfen. Wir waren also nur einmal dort und da war es. Ich sagte ja bereits, beim Nixloch ist es nicht immer. Am Nixloch war ich schon öfter, habe es auch wieder erlebt, dann wieder nicht erlebt. Aber wir hatten letztes Jahr noch eine weitere Tour im Odenwald. Das war etwas eine andere Gegend bei Birkenau. Und da waren wir jetzt nicht in einer Templerkapelle, aber an einem anderen ganz markanten Ort, der möglicherweise auch etwas mit so Portalerscheinungen zu tun hat. Markiert ist er durch ein sogenanntes Franzosenkreuz. Wir sind drauf gekommen, weil ein Kollege von mir sagte, du, weißt du, was mir passiert ist? Da war irgendein Vorfall im Odenwald, sagte er. Und genau an dem Tag, da ist mir die Autoelektronik ausgefallen und mein Navi hat gesponnen. Dann habe ich das von einer weiteren Bekannten auch noch gehört. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal hin zu dem Ort, wo dieser Vorfall war. Und das war dieses Franzosenkreuz. Und schon als wir am Parkplatz, man muss ein Stück laufen dann, am Parkplatz, bevor wir ausstiegen, habe ich das Navi schon angemacht, mal nur um mal zu schauen, wo sind wir, und stelle fest, wir waren, obwohl wir uns im hügeligen Land befanden, waren wir, ich weiß nicht, ein paar Meter unter Null, mehr unter Meeresspiegel. Da stimmt ja wohl was nicht. Und wir sind ausgestiegen und dann hat es sich ganz langsam eingependelt. Dann habe ich das Ding wieder ausgemacht, weil wir ja ein Stück laufen mussten. Und an diesem Franzosenkreuz dort, was im Übrigen kein echtes Franzosenkreuz ist, sondern historisch belegt wohl wesentlich älter als die Franzosenkriege. Und es steht inmitten eines kleinen Steinkreises. Also es steht wohl auch an einem energetisch sehr aktiven Ort. Und wir haben dann dort auch unsere Messungen gemacht, VLF, also Langwellen. Und dann schalte ich das GPS ein und es springt auf 50 Meter. Ich sage, das kann jetzt nicht sein, dass wir hier in 50 Meter Höhe sind und dann ist es wie ein ganz langsamer Fahrstuhl nach oben gefahren, bis es bei 343 Metern war. Wow. Und das ist wohl auch die Höhe dort im Wald bei Birkenau. Mhm. Und dann drehe ich mich um und gehe von dem Kreuz ein paar Schritte weg, schaue aufs GPS, ist es wieder runter auf etwa 50 Meter. Das gleiche Spiel. Ich gehe zu dem Kreuz hin und es fährt ganz langsam hoch. Es verändert sich auch nicht plötzlich.
Ich frage mich, um nochmal auf die Kapellen zurückzukommen und zu den Portalen, wie die Templer versucht haben, die Portale zu öffnen. Darüber weiß man wahrscheinlich nichts. Ob das jetzt mit Zeremonien, mit irgendwelchen, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, wie das stattgefunden haben soll, diese Portale zu öffnen, das weiß man ja nicht. Wahrscheinlich wird nichts überliefert sein. Und ich frage mich, wie man diese Orte heute noch für sich nutzen könnte, diese Energien, die da herrschen.
Genau das fragen wir uns ja auch. Und das ist jetzt auch, ein bisschen wird in Zukunft der Schwerpunkt unserer Untersuchungen sein. Wir haben jetzt dieses Buch herausgebracht. Gut, wir haben viele Plätze untersucht, viele Orte, wir haben historische Zusammenhänge dargelegt und auch mit den Templern natürlich ganz viele, auch Dinge, die früher zurückgehen. Jetzt könnten wir eins machen, wir können noch ganz viele Orte untersuchen und können sagen, ja, juhu, da haben wir überall das gleiche Ergebnis. Das wird irgendwann langweilig, denn wir wissen das inzwischen. Wir können inzwischen fast vorbestimmen und vorhersagen, wenn wir irgendwo hingehen, sagen wir, ja, das könnte sich so oder so verhalten. Und so ist es dann auch meistens. Nein, wir wollen jetzt weitergehen. Wir haben schon einige Punkte recherchiert und wollen wissen, was ist denn da, was passiert an diesen Orten? Es gibt auch andere Leute, die da natürlich schon Vermutungen angestellt haben. Und ein wichtiger Punkt scheinen dabei offenbar wirklich Frequenzen zu spielen. Mhm. Und das, dem wollen wir weiter nachgehen. Deshalb wollen wir jetzt auch den Frequenzbereich ausweiten. Denn was uns auch immer wieder auch von anderen Forschern bestätigt wird oder auch von Leuten, die jetzt nicht Forscher sind, sondern nur zufällig dort waren, diese Orte haben Auswirkungen auch, sage ich gesundheitlicher Natur oder zumindest aufs Wohlbefinden. Auch das übrigens hat Giorgio bestätigt in seiner Fernsehfolge von Ancient Aliens, dass dort die Leute Unwohlsein haben, Kopfschmerzen, Kopfdruck und ganz extrem natürlich auf der Skinwalker Ranch in USA. Diese Geschichte, die ist ja total verrückt und auch dort ganz extreme Auswirkungen, wovon die Forscher berichten, die sagen, ja, Übelkeit, Schwindel, Kopfdruck. Und das ist aber auch das, was wir immer wieder haben. Wir waren zum Beispiel, nachdem wir bei der Achatius-Kapelle waren und sind weitergefahren, wir haben uns gerade, weil das so verrückt war mit dem GPS, haben wir uns recht lange dort aufgehalten und fahren weiter. Sage ich plötzlich zu Sonja, sag mal, geht's dir gut? Boah, sagt sie, ich habe Kopfschmerzen. Sag ich, okay, das wollte ich nur wissen, ich auch. Mhm. Und das erleben wir immer wieder. Das war auch dort an dem Franzosenkreuz. Auch. Wir mussten dann irgendwann weg, weil wir sagen, boah, jetzt wird es aber ein bisschen brenzlig, jetzt wird es ein bisschen kritisch, mir wird schwindlig. Oder Sonja sagte einmal, mir wird übel. Ja? Das war am Franzosenkreuz. Sagte, mir wird richtig gehend übel. Ich muss hier weg.
Also sind diese Orte als Kraftplätze wahrscheinlich eher ungeeignet?
Es sind Kraftplätze. Es kommt wohl immer darauf an, wie man die nutzt, wofür man sie nutzt. Mhm. Ich habe auch schon ganz unterschiedliche Aussagen in meinem Beisein von Chartre gehört, zum Beispiel. Hatte damals eine Freundin gehabt, als ich zum ersten Mal dort war, überhaupt. Wir sind in diese Kathedrale gegangen, haben uns langsam umgeschaut. Und ich dachte noch so bei mir, boah, das ist eine tolle Atmosphäre in der Kathedrale. Und sie sagte plötzlich, du, können wir mal raus an die frische Luft gehen, mir wird übel. Da sage ich, ja klar, komm, lass uns schnell rausgehen. Und wir waren draußen, sagt sie, ja, es geht wieder, komm, wir gehen weiter. Wir sind wieder reingegangen, das Gleiche. Also mir hat es nichts ausgemacht. Sie konnte nicht drinnen bleiben. Ich bin wieder mit raus und dann sagte sie, du, weißt du was, es scheint da drinnen an der Kirche zu liegen, ich gehe jetzt einfach in der Stadt spazieren und du guckst dich hier um, du machst, was du hier zu tun hast.
Ja.
Und ich gehe in der Stadt spazieren und sie war dann mittags nochmal kurz mit drinnen und sagte, du, das fängt schon wieder an.
Das gibt's nicht.
Also es wird auch unterschiedlich empfunden.
Ja,
Wahnsinn. Und das ist also, deshalb wollen wir jetzt auch mal bis in den Bereich der Mikrowellen testen. Eigentlich kamen wir durch was ganz anderes jetzt drauf, nämlich durch einen Roman eines Spaniers, der handelt davon, dass man mit Satelliten irgendwelche Ortungen vorgenommen hat und hat gemerkt, dass an bestimmten Kapellen in Frankreich eine ganz starke Mikrowellenstrahlung die Ergebnisse der Satellitenortungen stört. Aber nun, das ist ein Roman. Ich fand ihn sehr spannend, weil er ja in diese Richtung geht, in die wir auch forschen. Und der Name, der Titel des Romans ist Die Pforten der Templer.
Oha.
Oha.
Da kommen wir wieder zu den Portalen.
Da kommen wir wieder zu den Portalen und es geht genau in die Richtung. Und nun könnte man meinen, naja, gut, Roman, natürlich ist eine tolle Geschichte drumherum geschrieben. Aber das mit den Mikrowellen, das fand ich dann ja bestätigt durch auch durch Skinwalker Ranch, durch andere Dinge. Sagte, ja. Das müssen wir einfach nachprüfen. Dem müssen wir mal nachgehen, weil ja gerade Mikrowellen natürlich sich auch gesundheitlich auswirken.
Vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und mit dem Wort Portale nichts anfangen können. Von was für Portalen reden wir da?
Unter Portalen versteht man Orte, die Übergänge in eine andere Dimension, in eine andere Zeit, bis hin zu in ein anderes Universum darstellen können.
Genau.
Und das klingt zwar jetzt auch sehr futuristisch und so ein bisschen nach Science Fiction, aber es gibt tatsächlich inzwischen Physiker, die sich damit beschäftigen, dass es Parallelwelten gibt. Und wir haben in unserem Buch auch ein Portal in Südamerika beschrieben, da waren wir nicht selbst, aber ein guter Freund von uns, der uns auch die Bilder zur Verfügung gestellt hat, wo die Einwohner dort sagen, ja, hier kamen zu früheren Zeiten, da kamen die Götter durch das Portal oder die Leute, die aus ganz fernen Welten kamen. Und natürlich sagen viele Physiker oder die meisten, das ist alles so utopisch und reine Theorie, selbst wenn es das gibt. Aber wir sind auch bei unseren Recherchen darauf gestoßen, dass die Amerikaner geheime Forschungen in dieser Richtung betreiben.
Ja.
Und wir sind durch Literatur drauf gestoßen, also nicht wir, sondern zwei Physiker, das ist der Franz Bludorf und Grazina Fossar, die das Magazin Matrix 3000 herausgeben. Die haben ein Buch dazu veröffentlicht, dass es also in dem steht, dass es heute wieder eine geheime Forschungseinrichtung der Amerikaner gibt, die genau das erforschen. Das heißt, so weit ist es gar nicht hergeholt.
Ich frage mich, wie man daran forscht, ein mögliches Portal zu öffnen in eine andere Dimension, in eine andere Zeit. Wie man technisch oder auch wie man überhaupt daran geht, ne, frage ich mich. Sehr spannend das Ganze. Also,
ja, mit viel Technik. Wir vermuten sogar, das haben wir auch in unserem Buch dargelegt, dass diese Forschungen der Großmächte schon lange betrieben werden. In Amerika gab es in den Ende der 40er Jahre das Philadelphia-Experiment.
Ja, das ist bekannt.
Ja, das ist bekannt durch Charles Berlitz Bücher bekannt geworden. Und da sind ja ganz verrückte Sachen passiert, angeblich. Nämlich, dass ein Schiff komplett verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht ist.
Ja.
Dass da aber Matrosen auf diesem Schiff, dass die entweder geistesgestört waren, dass die tot waren, dass die im Stahl feststaken. Also all dies wird da berichtet. Und das deutet darauf hin, dass das so ein bisschen ein schiefgelaufenes Portalexperiment war, wenn man hier ein ganzes Kriegsschiff verschwinden lässt.
Ja.
Und parallel dazu gab es ja während der Kriegszeiten in Deutschland diese Entwicklung der sogenannten Glocke. Mhm. Und auch da weiß man ja bis heute nicht, wozu dieses technische Gerät gedient hat.
Ganz genau.
Es war zweifelsfrei ein technisches Artefakt. Also es war ein technisches Gerät, mit dem man möglicherweise Antigravitation erzeugt hat, mit dem man, aber es ist nicht genau belegt, was man gemacht hat. Aber was wohl belegt ist, Leute, die daran geforscht haben, hatten starke gesundheitliche Probleme.
Oha.
Und das Schwächste davon waren Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, die Dinge, die ich vorhin schon aufgezählt habe. Ja. Und das ging bis dahin, dass man dann irgendwann wohl festgestellt hat, Leute, die nah an diesem Gerät arbeiten, die können das nicht für lange Zeit, die musste man kurzfristig immer wieder austauschen.
Okay.
Weil das zum Tod führen konnte. Also das war auch nicht so abgeschirmt, wie man vielleicht heute so ein Gerät abschirmen würde oder könnte.
Wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte, ihr habt ein Buch geschrieben darüber. Und
ja.
Ihr, das bist du und wer noch?
Und Sonja Amsler.
Sonja Amsler.
Die mich seit vielen Jahren auf den Forschungsreisen begleitet, beziehungsweise wir machen die zusammen. Das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben, dass wir hier immer wieder zusammen unterwegs waren, weil wir dann wieder überlegt haben, was könnte da noch dahinter stecken, wie könnte das weitergehen, und da fahren wir wieder los, und so, dass wir jetzt auch ein Autorenteam geworden sind.
Sehr schön. Und das Buch heißt wie und wo kann man das bekommen?
Portale heißt das Buch, und das bekommt man überall im Handel, auch bei mir im Verlag, natürlich im Webshop direkt oder überall, wo man Bücher bekommt.
Sehr schön. Ich werde natürlich unter Podcast wie immer alles verlinken. War auf jeden Fall sehr interessant. Leute, holt euch das Buch, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Spannendes Thema. Ich sage Werner, tausend Dank auf jeden Fall.
Gerne.